Ich kann nur nicht laufen momentan, ne, und andere Dinge nicht. Der Charakter und der Typ ist eigentlich derselbe geblieben, ne, und deswegen versuche ich, alles weiterzumachen, wie ich es auch vorher gemacht habe.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist und ich hoffe, du bist bereit für ein weiteres Interview. Ich habe ein paar kleine Änderungen bei der Folge heute vorgenommen. Und zwar die Sachen, die ich eigentlich jetzt sagen würde, habe ich ans Ende der Folge gepackt. Das heißt, ich habe eine wirklich wichtige Message für euch und zum anderen gehe ich auch noch ein bisschen auf das Gewinnspiel ein, was momentan bei Instagram läuft. Also es lohnt sich wirklich, bis zum Schluss dran zu bleiben und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze hier bis zum Ende hört, weil es wirklich wichtig ist, was ich euch am Ende mitgeben möchte.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht es heute? Es werden im Leben immer Dinge passieren, die nicht geplant sind, die eintreten und alles, was irgendwie vorher in Ordnung war, komplett über den Haufen werfen. Das können Probleme sein, Krankheiten, Schicksalsschläge, spielt keine Rolle, was es ist. Man kann sich darauf nicht vorbereiten oder man muss sich auch nicht darauf vorbereiten. Das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man diese Situation akzeptiert und lernt, mit ihnen umzugehen, über sich hinauswächst und eine Lösung findet. Und ich freue mich wirklich, euch heute Sam vorstellen zu können, weil er jemand ist, der das sehr gut geschafft hat. Ich möchte gar nicht viel von seiner Geschichte vorwegnehmen, aber er hat innerhalb von 48 Stunden die Diagnose bekommen, dass er zum einen Leukämie hat und zum anderen querschnittsgelähmt ist. Wie er damit umgegangen ist und wie cool er diese Sache meistert und auch heute noch mit den Folgen von dem ganzen Thema umgeht. Ich glaube, dass jeder da was mitnehmen kann. Mir persönlich hat es wieder aufgezeigt, wie sinnlos es manchmal ist, sich über Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen und aus winzigen Problemen riesige Dinger zu machen, die einen Tag und Nacht beschäftigen. Ich freue mich einfach, das Ganze mit euch teilen zu dürfen und ich würde mir wünschen, dass ihr vielleicht was mitnehmen könnt und dass das Interview nicht einfach mit dem Interview aufhört, sondern dass ihr vielleicht auch ein paar Dinge bei euch in den Alltag mit einbauen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass für jeden was dabei ist. Samuel, wir sitzen bei dir im Wohnzimmer und ich bin wirklich gespannt auf das, was du gleich zu erzählen hast, weil ich selber noch nicht viel weiß. Bevor es aber richtig losgeht, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Also ich bin Samuel, bin jetzt 20 Jahre alt, werde in 8 Tagen 21. Ich komme aus Herne, sitze seit 2017, also Juni 2017 im Rollstuhl aufgrund einer bösartigen Krebserkrankung, die auf meinen Rückenmark gedrückt hat.
Um jetzt so einen kleinen Übergang ins Interview zu schaffen, würde ich gerne einfach ein Erfolgszitat von dir hören. Hast du irgendwelche Sprüche, die dich motivieren oder dich dazu zwingen, einfach weiterzumachen?
Also für mich geht immer der Spruch never give up oder stay strong.
Finde ich gut und passt auch zu dir. Absolut. Ja. Wie schwer fällt dir das, offen über Probleme zu sprechen, offen Dinge anzusprechen, die dich vielleicht beschäftigen?
Also ich muss sagen, da ich von Natur aus ein sehr offener Mensch bin, spreche ich eigentlich sehr offen über Themen, wobei andere das manchmal einfach nicht hören wollen, weil sie Angst davor haben, über so ein Thema zu sprechen oder es einfach beschämend finden. Aber ich sag mir ganz ehrlich, umso offener, dass man damit umgeht, umso besser ist es eben, ne? Und dann werden auch irgendwann so Barrieren abgebaut, wie zum Beispiel das Thema Pinkeln oder Abführen. Da haben sehr viele meistens Angst davor, da offen drüber zu reden oder so. Und da wollen auch keine Antwort hören dazu.
Also hast du schon öfters die Erfahrung gemacht, dass wenn du Dinge offen angesprochen hast, dass Leute da schlecht drauf reagiert haben, also dass denen das irgendwie unangenehm war?
Ja, das hat man denen so angemerkt, beziehungsweise die waren auch erschreckt darüber, dass jemand so offen darüber einfach reden kann, ne? Ja. Kennen ja auch nicht alle.
Ich finde, dann machen wir das heute jetzt einfach mal, dann reden wir jetzt einfach mal ganz offen. Ich würde sagen, ich weiß ein bisschen über deine Geschichte, aber fang du doch vielleicht einfach mal an. Wo würdest du sagen, beginnt deine Geschichte, die du heute erzählen möchtest?
Also die Geschichte beginnt im Juni 2017. Ich hatte da am Anfang starke Rückenschmerzen. Aber mit 19 Jahren denkst du ja nicht, dass da Krebs ist, der dir auf deinen Rücken drückt. Da dachtest du, hast im Fitnessstudio dich verhoben oder einfach einen Hexenschuss oder irgendwas verrenkt. Ich war auch beim Orthopäden, der meint, da sind 2-3 Wirbel nicht in Ordnung. Dachte ich, okay, hat er ein bisschen rumhantiert. Ja, aber dann wurden die Rückenschmerzen nicht besser. Und dann kriegte ich auf einmal noch eine Augenmuskellähmung. Das heißt, ich habe richtig geschielt. Und als dann am 19. Juni mein Gangbild sich verschlechtert hat, also ich konnte nicht mehr richtig laufen, die Beine sind weggeknickt, hat mein Vater mich am nächsten Morgen dann zu einer Kollegin ins EVK, hier ins Krankenhaus, nach Herne gebracht. Ja, und dann hat man als erstes eine Lumbalpunktion gemacht und da hat man schon festgestellt, dass da irgendwas im Rückenmark ist. Also das Liquor, was man aus dem Rückenmark, dieses Wasser rausholt, war schon verfärbt. Das heißt, da muss irgendwas gewesen sein. Ja, dann hat man beim MRT gesehen, dass da eben irgendwas aufs Rückenmark drückte. Die Ärztin sagt und meine Eltern, das ist Blut oder irgendwas, aber auf jeden Fall kein Krebs. Aber ich wusste von vornherein, auch wenn sich das jetzt blöd vielleicht anhört, es war Krebs. Und dann hatte sich bei der ersten Not-OP bestätigt, dass es ein Krebs war. Dachte ich, jo, schlimmer kann es ja nicht kommen. Ne? Als ich dann auf Station lag, kam der Arzt und hat gesagt, ja, sie haben Krebs. Und man wollte dann noch an dem Tag, beziehungsweise die Tage darauf, jetzt so prophylaktisch Spermien einfrieren etc. pp. Machen. Ja, aber dazu kam es ja nicht, ne? Weil in der Nacht ist der Tumor wieder nachgewachsen. Der hat eine Wachstumsrate von 100%, so teilt man das in der Medizin ein beim Tumorwachstum. Und dann ist er nachgewachsen und ich musste nochmal operiert werden nachts. Ja, und dann war die Quetschung schon so stark durch den erneuten Tumordruck oder das Gewebe, dass ich eben einen inkompletten Querschnitt hatte und dann eben aufwachte, dass ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte. Und dann war ab Bauchnabel sozusagen tot.
Und das ist alles im Laufe eines Tages irgendwie passiert.
Zwei Tage.
Wie krass ist das bitte? Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es mir vorstelle. Wie ist das, aufzuwachen und seine Beine nicht spüren zu können? Also was war das für ein Gefühl?
Also was auch viele verwundert und mich auch. Also ich weiß nicht, ob es so eine Art Schockstarre ist oder so. Ich habe das einfach so akzeptiert. Also es soll sich nicht blöd anhören. Ich habe einfach gemerkt, ich bin jetzt querschnittsgelähmt und damit ist es. Dann hatte man natürlich Arztserien geguckt und weiß ich was alles vorher und dachte sich, das geht auch wieder nach 3-4 Tagen vorüber. Ne? Aber erstmal habe ich so gedacht, ja, so ist es jetzt nun. Ne? Und damit muss ich erstmal klarkommen oder beziehungsweise leben.
Mit 19 hast du diesen Gedankengang gehabt?
Ja.
Krass. Also das beeindruckt mich. Woher nimmt man diese Coolness, einfach zu sagen, das, was passiert ist, akzeptiere ich jetzt einfach. Also es ist ja total menschlich, immer rumzunörgeln, Dinge, die passieren, nicht zu akzeptieren, immer irgendwie versuchen, einen Ausweg zu suchen. Wie kann man von jetzt auf gleich sagen, ich akzeptiere das einfach in dem Alter?
Ich weiß es nicht, es war einfach so. Gut, man muss dazu sagen, ich bin auch medizinisch vorbelastet, Vater ist Neurologe, Psychiater und Mama ist noch Psychologin, was auch sehr schwer eigentlich in dieser Zeit war. Meine Oma ist auch an einem Hirntumor erkrankt, die ist dann leider im August verstorben. Vielleicht hat mich das auch so geprägt, dass ich so cool, sag ich mal, oder das so verständlich aufgefasst habe.
Genau. Das war für mich auch, also diese Coolness, die hast du am Telefon ausgestrahlt, die hast du irgendwie bei Instagram ausgestrahlt. Also es war die ganze Zeit irgendwie so in meinem Hinterkopf, irgendwie geht der Typ da anders mit um als andere Leute in seinem Alter. Und deshalb wollte ich irgendwie mal hören, was dahinter steckt. Wie ist das weitergegangen? Also du bist im Krankenhaus aufgewacht, konntest deine Beine nicht mehr spüren. Wie ging es danach weiter?
Ja, danach ging es erstmal weiter, dass man geguckt hat, warum ich überhaupt diesen Krebs hatte. Habe ich unterschiedliche Untersuchungen gehabt. Das Erste, was die Ärzte vermutet haben, warum der im Rückenmark war, also auf den Rückenmark gedrückt hat, war Hodenkrebs, weil das relativ häufig sein soll. Dann war es auch nicht und dann hatte sich bei der ersten Knochenmarksprobe herausgestellt, dass es doch eben akute lymphatische Leukämie ist und deswegen dieser Tumor auch da mit rausresultiert ist auf dem Rückenmark. Und dazu gibt es auch eine lustige Geschichte, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob einige kennen, wie eine Knochenmarkspunktion funktioniert.
Nee, keine Ahnung.
Also dann wird ein kleiner Schnitt in die Haut gemacht und dann wird wirklich so eine Art wie ein Korkenzieher so reingedreht, damit man so ein Stück Knochenmark rausholen kann. So, und dann kam der wirklich motivierte Arzt rein und wollte das machen. Aber er schien nicht genug Kraft zu haben, um mal durch meinen Knochenmark zu kommen. Da musste er erst noch einen zweiten Arzt holen, damit sie dann zu zweit wirklich da eine Probe rausnehmen konnten, weil der Knochen von mir irgendwie noch so hart war oder so. Also es war auch schon lustig zu sehen, wie zwei Ärzte dann schwitzend da am Bett standen und versuchten, mir einen Knochenmarkteil rauszuholen. Das fand ich mit sehr beeindruckend, dass da zwei Ärzte wirklich da sein mussten und mir da so eine Probe rausnehmen mussten. Ja, was man noch dazu sagen muss, das war ja wirklich ein Tag nach der zweiten Not-OP. Ja, dann da war ich im Querschnittsgelähmt. Normalerweise kriegt man so Betäubung und alles, ne? Und da ich ja irgendwie gar nichts gespürt habe oder auch noch so unter Schock stand, habe ich das ohne alles irgendwie gemacht. Ich habe auch nichts gespürt. Also das fand ich mit noch am heftigsten, dass ich das so einfach hinnehmen konnte, ne?
Krass, also du hast es alles mitbekommen, aber irgendwie nichts gespürt, obwohl keinerlei Mittel da in deinen Körper gepumpt wurden.
Ja.
Als 19-jähriger Junge hat man ja andere Erwartungen, als auf einmal im Krankenhaus aufzuwachen und auf einmal Krebs zu haben.
Ja.
Du hast eben schon gesagt, dass es relativ leicht war, das Nicht-Gehen akzeptieren zu können. Aber hast du da viel drüber nachgedacht im Krankenhaus, dass du dachtest, eigentlich muss ich morgen in die Schule, eigentlich will ich was ganz anderes, ich will zum Sport gehen. Ist das irgendwie in deinem Kopf rumkursiert die ganze Zeit?
Ja, das Problem war, ich war ja auch noch mitten im Abitur, ne? Also ich sollte noch die Abi-Prüfung machen und ich dachte mir auch so, eigentlich müsstest du jetzt wieder irgendwie im Rollstuhl setzen und dich die Prüfung eben zu Ende machen, ne? Aber daraus wurde leider nichts, ne? Das war so mit der Gedanke.
Wie ging es danach weiter? Hat es dann danach angefangen, dass du die Chemotherapie bekommen hast?
Genau, eine sehr starke Chemotherapie. Am Anfang dachte ich, das geht alles noch so. Ich habe auch kaum Übelkeit gehabt, aber auch nie wirklich erbrochen. Was eigentlich schlimmer war, war wirklich diese Pausen zwischen den Chemozyklen, weil da sind eben diese Nebenwirkungen aufgetreten. Das Schlimmste war eben, dass diese ganzen Schleimhäute entzündet waren beziehungsweise kaputt waren, weil diese ganzen Zellen, die da regenerieren und so, auch durch die Chemotherapie zerstört werden. Und dann war es so in einem Zyklus zum Beispiel, in einer Zykluspause, dass ich fast eine Woche lang nichts essen und nichts trinken konnte, weil die Mundschleimhaut so kaputt war, dass nur der geringste Schluck wehtat im Mund, auch von Wasser. Ich hatte den Mund auch wirklich nicht aufgekriegt, ne? Das war so mit das Schlimmste.
Ich meine, also was mir die ganze Zeit noch so im Kopf rumschwirrt, ist dieses Parallelding. Du hast ja nicht nur Krebs bekommen, du saßt auf einmal noch im Rollstuhl. Ja. Also ich finde das total faszinierend gerade, weil ich mir das versuche vorzustellen, aber es funktioniert einfach nicht. Also wie geht man mit dieser Doppelbelastung um? Das macht für mich gerade einfach, ich finde das so riesig, dass dieser Berg, dieses Problemding, was auf einmal auf einen zugerollt kommt, wie schafft man das, da nicht aufzugeben? Also wie kann man quasi zum nächsten Tag einfach sagen, das wird ein guter Tag? Das wird morgen besser, als es heute ist.
Wichtig war vor allen Dingen meine Familie und meine Freunde, die sehr oft da waren und mit mir viel gesprochen haben und so. Das hat enorm viel Kraft gegeben. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Bin ich wirklich von Tag zu Tag irgendwie gelebt, ne? Und dann habe ich auch immer Krankengymnastik so bekommen und habe dadurch auch eben immer ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass etwas wiederkommt zum Beispiel. Oder da ich ja jetzt auch im Rollstuhl saß, musste ich auch sowas wie einen Rollstuhl kriegen und auch so eine kleine Reha. Und das haben wir auch versucht, in den Pausen zwischen den Chemotherapies das hinzukriegen. Ja, da lag ich leider meistens mehr im Bett, als ich da was machen konnte, weil ich eben so schlapp war. Ja, aber das hat man dann so eben versucht und dadurch eben die Motivation oben zu halten. Ne?
Gibt es irgendwie Vorbilder, die du hast?
Also, da ich wirklich in diese Krankheit und so hineingestolpert bin, ehrlich gesagt nicht. Also, da war ich auch nicht so auf Instagram aktiv, dass ich gesehen habe, yo, die Person hatte Krebs und hat den besiegt oder die Person sitzt im Rollstuhl und hat solche Fortschritte gemacht. Also, sowas hatte ich eigentlich damals nicht.
War das schwer für dich mitzubekommen, dass das Leben von deinen Freunden einfach weitergelaufen ist? Weil deins hat sich ja um 360 Grad gedreht. Bei den anderen Leuten um dich herum lief ja aber eigentlich alles normal weiter. War das ein Problem für dich?
Das größte Problem war eigentlich, dass jetzt alle so ihr Abi hatten und dann anfangen konnten zu studieren und so. Und ich noch mal ein Jahr dranhängen musste. Das hat mich so mit am meisten gewurmt eben. Ja. Und natürlich, dass man den Sommer über nicht draußen war, ne? Man lag im Krankenhaus, meistens im Bett und dann auch noch isoliert, weil man so eine schwache Abwehr hatte, ne? Und konnte zum Beispiel nicht die Sonne genießen, ne? Das war schon sehr mies.
Also waren es jetzt am Ende irgendwie dann die kleinen Dinge, das wäre zum Beispiel was, wo ich mir jetzt keinerlei Gedanken drüber machen würde, weil Sonnenschein ist für mich normal. Es ist normal, jeden Tag rauszugehen, aber dann sind es irgendwie dann in den Momenten, wo man es nicht haben kann, fängt man auf einmal an, die kleinen Dinge wertzuschätzen.
Oder? Ja, das ist so. Weil ich wurde richtig totenblass, weil ich keine Sonne mehr abbekommen habe. Ne? Und das habe ich so vermisst, eben draußen zu sein, die Natur zu genießen, sowas. Das hat dann doch schon gefehlt, ja.
Wann kamen die ersten Momente, wo es besser wurde? Also wo du das Gefühl hattest, das, was hier gerade passiert, das, was die Ärzte machen, das hilft mir?
Ja, also das war schon relativ früh, weil nach dem zweiten Zyklus wurde nochmal geguckt, ob der, wie der Krebs, ob der zurückgegangen ist oder so. Und da hat man schon gesehen, dass eigentlich gar kein Tumorbefall mehr im Knochenmark war, was sehr erstaunlich war, vor allen Dingen nach dem zweiten Zyklus. Ja, und da habe ich gemerkt, dass die Chemotherapie so wirklich hilft. Aber da haben sie trotzdem noch 5 weitere Zyklen draufgehauen. Bis dann nach dem letzten Zyklus sollte noch ein Zyklus kommen, aber in der Pause sind dann heftige Nebenwirkungen von der Chemotherapie aufgetreten. Zum Beispiel hatte ich eine Nebenhodenentzündung, Wasser in der Lunge gehabt und eine Lungenentzündung auch noch. Also haben die Ärzte auch gesagt, jetzt ist der Körper wieder an dem Punkt, wo wir ihn nicht mehr belasten können. Dann wurde die Chemotherapie aber auch abgebrochen, aber auch mit dem guten Gewissen, dass der Krebs schon besiegt war.
Also es war präventiv, die Chemotherapien, die danach kamen, waren eher so, wir wollen nicht, dass es zurückkommt. Es ist weg, aber wir machen lieber eine Runde extra, damit wir nicht so, okay.
Und man muss eben auch immer so ein Protokoll abfahren, wo drauf steht, dass wie man mit diesem Tumor oder mit diesem Krebs am besten umgeht. Ne? Und das wollten sie eben durchziehen, dieses Protokoll, wie du schon sagst, so Prävention und allem.
Also kann man sich das wirklich so vorstellen, wie so ein Buch, das irgendjemand quasi mal geschrieben hat, wenn man die Art des Krebses hat, muss man das genau so machen.
Genau.
Und dann wird man gesund.
Genau. Also natürlich hofft man, dass man gesund wird, aber in einigen Fällen wird man es leider nicht, aber man hofft es eben, dass man mit diesem Protokoll das abarbeiten kann.
Wir können ja schon mal so vorwegnehmen, ich meine, ich habe es eben schon angesprochen, weil ich es gestern bei Instagram gesehen habe, der Krebs ist nicht wiedergekommen.
Richtig.
Das heißt, das, was damals passiert ist oder was gemacht wurde, hat funktioniert.
Ja, und der Onkologe hat auch gesagt, wenn bis Juni 2019 nichts wiederkommt, also nächstes Jahr, wird er auch das Thema Krebsnachsorge erstmal wirklich abschließen und dann, dass man nur beim Hausarzt einmal im halben Jahr das Blut kontrolliert. Weil das hört sich jetzt blöd an, das ist das Schöne am Leukämie. Man sieht es am Blut sofort. Ne? Man braucht nicht jetzt irgendwie groß Untersuchungen zu machen, wie beim Magenkrebs oder Lungenkrebs. Nein, man kann einfach gucken, wie sind die Blutwerte. Sind sie gut, dann hat man keine Leukämie. Oder man merkt es auch selber im Allgemeinempfinden. Ist man jetzt sehr schwach oder müde, sowas, dann sind das Indikatoren für Leukämie, wenn die wiederkommen sollte. Aber so ist es eigentlich wirklich so pflegeleicht, dieser Krebs, im wahrsten Sinne des Wortes. Guckst du einmal aufs Blut, ist Blut okay, dann weiß es auch der Rest okay.
Ich kenne mich mit dem Thema Krebs nicht so genau aus. Wie ist das jetzt? Ist es, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nochmal Krebs bekommst, jetzt viel höher als bei anderen Menschen? Oder kann man sagen, weil das jetzt einmal abgehakt ist, das Thema, wenn das 2019 so ist, dass du quasi genau dieselbe Wahrscheinlichkeit hättest wie andere Menschen, den Krebs zu bekommen?
Also die Wahrscheinlichkeit, das ist auch wiederum das, es hört sich mal so blöd an, wenn ich schöne sage, aber es war eben akute lymphatische Leukämie, die war sehr hartnäckig und schnell da, aber dafür auch schnell weg. Und das ist eben so bei dieser akuten lymphatischen Leukämie, wenn du sie einmal besiegt hast, ist die Chance, dass sie wiederkommt, sehr, sehr gering. Ne? Und daher sind meine Prognosen auch so wirklich, dass ich dann im Endeffekt, wenn nichts dazwischen kommt, ja sozusagen wie alle anderen auch irgendwie die Möglichkeit bekämen könnte, dass ich wieder Krebs bekomme. Also die Chancen sind sehr, sehr gering.
Okay, jetzt ist aber noch das Thema mit dem Rollstuhl. Das ist ja was, was von heute auf morgen dann durch die Chemo ja nicht auf einmal ausgehebelt werden konnte.
Nee.
Wie ist das? Ich habe noch nie mit jemandem, ernsthaft, wenn ich mein Leben Revue passieren lasse, habe ich tatsächlich mich noch nie mit jemandem unterhalten, der im Rollstuhl sitzt. Ich meine, dein Alltag hat sich ja auch komplett verändert. Allein als ich dich angerufen habe und ich gesagt habe, jo, wir können das Interview bei dir oder bei mir machen, dann habe ich gar nicht so weit gedacht, dass unser Haus gar nicht dafür geeignet ist. Also, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, das bei uns zu machen. Du hast ja jetzt quasi, dein Leben musste sich ja auch einfach aufgrund des Rollstuhls komplett umstellen.
Genau.
Wie ist das quasi, jetzt mit dem Rollstuhl auf einmal zu leben?
Also, ich habe mich relativ, muss ich sagen, schnell so dran gewöhnt. Ja, aber klar, es sind immer noch so Hindernisse am Anfang gewesen, wie ins Bett umsetzen oder auf dem Duschtoilettenstuhl, damit ich zum Klo fahren kann. Ja, und natürlich, was das Problem auch bei mir war, eben dieser Kraftverlust, weil nach einer Chemotherapie bist du platt eben, ne? Und da du jetzt auch noch im Rollstuhl sitzt, brauchst du eben Kraft in den Arm, um dich fortzubewegen oder hier, wenn ich mich zum Beispiel aufs Bett oder Sofa umsetzen will. Und das war schon so mit das Schlimmste, eben nicht diese Kraft zu haben, diese Hindernisse oder, ja, die Hindernisse zu bewältigen, ne?
Ist das, was ich immer so im Kopf habe, was ich mir vorstellen würde, ist, dass man will es ja auch irgendwie alleine schaffen. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass die Kraft gefehlt hat. Aber ich könnte mir das total schwierig vorstellen, wenn es wird ja einem von allen Seiten ständig Hilfe angeboten. Weil man ist ja der Mensch, der im Rollstuhl sitzt und dann braucht man ja auch extra Hilfe von allen Leuten um einen rum. Aber ist es so, dass man im eigenen Kopf, dass es schwer ist, manchmal diese Hilfe anzunehmen, dass man sagen will, ich will das alleine schaffen? Oder war das kein Problem für dich?
Am Anfang tat es natürlich sehr gut, dass man so viel Hilfe bekommen hat und dass sie einem helfen wollten. Aber irgendwann muss ich sagen, nervt es auch einfach, ne? Wenn du dann siehst, dass Leute dich zum Beispiel eine kleine Rampe hochschieben wollen oder so. Du denkst eigentlich, du schaffst das selber und so, ne? Also anstatt dieser, wenn Menschen sagen, können wir ihnen helfen, finde ich das okay. Aber wenn die dann einfach anfangen, irgendwie rumzumachen an einem die Rampe hochzuschieben oder so, das finde ich dann nervig, ne?
Es ist ja total faszinierend, wenn du als normaler Mensch, was heißt, wenn du als Mensch, der nicht im Rollstuhl sitzt, rumläufst und dann jemanden siehst und dann denkst du automatisch, oh, der braucht Hilfe, der kann das alleine nicht schaffen. Du weißt aber, dass du das kannst.
Ja, das ist eben so das Nervige, dass viele Menschen denken, dass wenn du am Rollstuhl gefesselt bist, immer automatisch Hilfe brauchst.
Ja.
Ist eigentlich der total falsche Ansatz. Erst wenn man sieht, dass die Menschen zum Beispiel wirklich, also die Rollstuhlfahrer damit kämpfen, irgendwo hochzukommen oder runterzukommen, dann kann man ja mal fragen, aber bei jeder Kleinigkeit anfangen zu schieben oder irgendwas zu machen, ist irgendwie der völlig falsche Ansatz in meinen Augen.
Du musstest ja mit dem Rollstuhl jetzt auch ganz anders irgendwie Sport machen. Du musstest ja, du hast ja auf einmal ganz andere Bereiche gehabt, die sich dir neu auch aufgetan haben. Es ist ja, der Rollstuhl war ja wahrscheinlich, natürlich ist er schwer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du eine ganz neue Community, glaube ich, auch kennengelernt. Du bist ja nicht in Deutschland der einzige Mensch, der im Rollstuhl sitzt. Wie ist das? Der Zusammenhalt unter Rollstuhlfahrern würde mich gerade total interessieren. Ist das, dass man, es gibt ja Sportvereine, ich finde das total faszinierend, was ich zum Beispiel einen absolut coolen Sport finde, ist Rollstuhlbasketball. Hast du da irgendwie so coole Erfahrungen, hast du Sportarten irgendwie in der Hinsicht schon mal ausprobiert?
Also als ich in dieser Teilreha in Wittenherdecke war, habe ich ein, zweimal Rollstuhlbasketball da gespielt. Fand ich jetzt nicht schlecht, das hat auch Spaß gemacht. Aber da ich ja früher schon Tennis gespielt habe, wollte ich jetzt auch wieder anfangen, Tennis im Rollstuhl zu spielen.
Das geht?
Ja, das geht. Da gibt es richtige Meisterschaften und alles schon, ne? Das finde ich sehr interessant.
Und das machst du im Moment auch?
Nee, das ist eh so ein Kampf momentan. Da meine Krankenkasse jetzt halte ich fest, pro Jahr für den Rollstuhl nur 620 Euro zahlt.
Du kriegst sechs für ein Jahr?
Ja, pro Jahr habe ich ein, sagen wir mal, Taschengeld von 620 Euro. Rund um das Thema Hilfsmittel für Rollstuhl und so. Und so ein Rollstuhl kostet mal eben 4.000 Euro ungefähr, ne? Und dann kannst du dir vorstellen, auf wie viel wir sitzen bleiben. So, und da muss ich jetzt momentan zum Beispiel versuchen, über das Sozialamt darauf zu plädieren, dass ich eben also keine finanziellen Einnahmen habe und dass meine Kasse zum Beispiel keinen Sportrollstuhl bezahlt, dass ich zum Beispiel über diesen Weg dann einen Sportrollstuhl bekomme.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Du kannst deinen normalen Straßenrollstuhl, wenn man ihn so nennt, kannst du ja dann gar nicht. Das heißt, du bräuchtest dann zwei Rollstühle, um Sport machen zu können.
Genau. Weil der Sportrollstuhl hat zum Beispiel schräge Reifen, damit du schneller unterwegs bist. Und dann hat der hinten nochmal so ein richtiges Stützrad, damit du auch nicht umkippst, wenn du zum Beispiel den Ball versuchst zu treffen und den Arm nach hinten reißt. Sowas zum Beispiel, ne? Und der hat auch nochmal eine ganz andere Bauform als den Rollstuhl, den ich jetzt habe.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es natürlich, selbst wenn man im Kopf die Entscheidung getroffen hat, ich will Sport machen und ich will das machen, dass auf einmal der finanzielle Aspekt auch einfach noch mit dazu kommt und es heißt so, du kannst es einfach gar nicht im Moment.
Ja.
Also ich finde es unglaublich krass, wie locker du mit diesem Thema umgehst. Also ich habe natürlich, wir kannten uns vorher überhaupt nicht.
Das stimmt.
Und ich meine, ich habe kein großes Problem damit, irgendwie Sachen rauszuhauen. Mhm. Vielleicht hast du es gerade gemerkt. Aber ich finde es faszinierend, wie locker du dieses, also ich glaube, egal was ich jetzt sage, dich wird einfach nichts treffen.
Nein.
Und das finde ich so bewundernswert. Und es wirkt ja nicht so, als hättest du 5 Jahre dafür gebraucht, das zu akzeptieren und das umgesetzt. Also für mich wirkt das so, und ich glaube dir das zu 100%, dass es von einem auf den anderen Tag einfach so geflippt ist und dass es funktioniert hat. Ich finde das so faszinierend, weil ich glaube, viele von den Leuten, die zuhören und auch ich persönlich, wir machen manchmal aus unglaublich kleinen Problemen riesige Sachen.
Mhm.
Und wenn man das jetzt einfach, man darf Probleme nicht vergleichen, weil die sind für jeden sind Probleme anders groß und anders gewichtig. Aber einfach, wenn man von deinem Standpunkt ausgeht und einfach mal guckt, was bei dir von heute auf morgen passiert ist und über was für kleine Dinge wir uns manchmal Gedanken machen, Kannst du das manchmal ernst nehmen, wenn du hörst, worüber andere Leute rummeckern oder worüber andere Leute sich sorgen und du sitzt dann da und denkst dir so, wie könnt ihr das als Problem betiteln?
Ja, man muss es so sehen, die Menschen haben vielleicht noch nicht so krasse Erfahrungen gemacht wie ich, ne? Und können das deswegen vielleicht nicht so reflektieren. Hätten sie zum Beispiel so eine Erfahrung wie Krebs gehabt oder so, vielleicht würden sie dann auch anders denken, ne? Die Menschen kennen vielleicht einfach diese Situation nicht und deswegen regen sie sich so über so Kleinigkeiten auf, ne? Da will man, muss man einfach mal schauen, ja, jeder Mensch ist irgendwie, der hat eben seine Probleme. Man darf die auch nicht zu leicht auf die leichte Schippe nehmen, ne? Deswegen würde ich immer vorsichtig damit umgehen, wenn Menschen über so Wehwehchen klagen zum Beispiel. Klar nervt es manchmal, wenn man denkt, ja, der klagt jetzt zum Beispiel darüber, sagen wir mal, dass seine Nase schräg ist oder sowas, ne? Aber vielleicht ist es für ihn auch eine Riesenbelastung einfach, weil wir stecken auch nicht in ihm drin und können das nicht nachvollziehen, ne?
Ich krieg's oft zu hören, dass mir Leute sagen, ich wäre reifer, als mein Alter es sagt. Mhm. Und ich habe bisher selten die Möglichkeit gehabt, dass ich das zu anderen Personen sagen konnte. Aber bei dir bin ich gerade wirklich fest. Also das klingt viel zu klug, was du hier gerade alles von dir gibst. Also viel zu reif irgendwie. Was warst du für eine Person, bevor das mit der ganzen Krankheit passiert ist? Warst du genau derselbe Samuel, nur halt ohne Rollstuhl?
Das ist eine gute Frage. Also viele sagen schon, dass die Krankheit mich zum Teil verändert hat, auch reifer gemacht hat und eine andere Lebenssicht dargelegt hat. Es ist jetzt schwer, das selbst zu sagen, ne? Also müsste man jemand aus meinem Familien- oder Freundeskreis fragen. Aber so im Endeffekt kann ich schon sagen, hat es mich sehr geprägt und verändert. Die Sache, die bei mir gleich geblieben ist, ist dieses soziale Engagement. Ich bin zum Beispiel in Johannitern aktiv, mache da auch noch so Sachen mit wie Sanitätsdienste oder Weiterbildung. Das habe ich auch schon vor meiner Krankheit ehrenamtlich gemacht. Und dann bin ich auch zum Beispiel bei der Jugendgruppe oder der Jugendorganisation von den Lions, dem Leo-Club, bin ich da auch aktiv und ehrenamtlich. Also die ehrenamtliche soziale Schiene habe ich eigentlich nicht verlassen. Also da bin ich treu geblieben, obwohl ich jetzt in einigen Punkten eingeschränkt bin. Ich kann zum Beispiel nicht mehr, wenn ich jetzt überlege, bei den Johannitern zum Beispiel Rettungswagen fahren und sowas. Das geht einfach nicht mehr, ne? Aber trotzdem versuche ich so gut wie es geht, am Ball zu bleiben.
Du bist eigentlich die Person, die auf den ersten Blick quasi Hilfe bräuchte. Mhm. Du bist aber am Ende des Tages die Person, die anderen Leuten noch hilft.
Ja.
Warum kommt diese Motivation zustande, dass du sagst, auch wenn es mir gerade kacke geht, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, gibt es da draußen Leute, die auch Hilfe brauchen? Also wieso hört das nicht auf?
Ich weiß nicht, es scheint irgendwie so eine Helferader in mir zu sein oder so und die pocht einfach weiter. Ja? Ich sage ja immer, ich kann nur nicht laufen momentan, ne? Und andere Dinge nicht. Der Charakter und der Typ ist eigentlich derselbe geblieben, ne? Und deswegen versuche ich, alles weiterzumachen, wie ich es auch vorher gemacht habe.
Du hast gerade noch momentan gesagt, gibt es da eine Möglichkeit oder eine Hoffnung, dass sich das mit der Querschnittslähmung aufhebt, also dass du irgendwann wieder laufen kannst?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt klar enorme Fortschritte. Ich schaffe zum Beispiel, wenn ich mich an der Sprossenwand hochziehe, dann zu stehen. Aber es gibt leider keinen Arzt eine genaue Prognose, ob das jetzt ganz zurückgeht oder nicht. Das weiß man nicht eben, weil die Chemotherapie hat auch einiges an Nerven angereizt, verletzt und so. Dazu kommt man, muss man auch noch sagen, dass ich nicht nur Chemo übers Blut bekommen habe, also mit Infusion und sowas, sondern auch direkt ins Rückenmark rein. Und dadurch habe ich auch und Papa die Vermutung, dass auch noch dadurch einiges vielleicht geschädigt ist und deswegen nicht einiges zurückkommt.
Okay, aber ist es bei dir jetzt so, dass du quasi jeden Abend vorm Einschlafen irgendwie hoffst, dass du am nächsten Tag aufstehst und du auf einmal wieder laufen kannst? Oder wie? Oder hast du das komplett ausgeblendet aus deinem Kopf?
Nein, das nicht. Also am Anfang dachte ich wirklich, dass ich irgendwann aufwache und wieder laufen kann. Aber jetzt denke ich mir so, wenn ich aufwache und so ein, zwei Unterschiede merke in Funktion oder so, dann freue ich mich riesig. Also ich gucke jetzt nicht mehr auf Große und Ganze, sondern eher so auf kleine Sachen, ne? Und da freue ich mich dann jedes Mal.
Finde ich total cool. Ich würde gerne noch mal so eine komplette Zusammenfassung von dem gerade von dir selber haben. Du hast so viel gerade gesagt und du hast mir persönlich auch gerade wirklich viel mitgegeben. Wenn du den Leuten, die das hier gerade gehört hast, einfach noch mal sagen könntest, was man aus deiner Geschichte mitnehmen kann, was wäre das?
Ja, dass man, egal wie dunkel es ist, irgendwo immer ein Licht gibt, das dich weiterbringt, ja. Es gibt immer irgendjemanden, der dir zur Seite steht oder hilft und mit dir oder du alleine versuchst, nach vorne zu kommen. Das ist das Wichtigste, dass du eben, du kannst zwar hinfallen, aber im Endeffekt musst du einfach wieder danach aufstehen, egal wie schwer es ist, ne. Und ich glaube, dieser Hinfall-Aufsteh-Effekt hat mich auch sehr weit nach vorne gebracht, ne. Dass ich gesehen habe, ich bin gefallen, okay, gut, ich bin jetzt nicht wirklich aufgestanden, sondern bin im Rollstuhl sitzen geblieben, aber eben nach dem Aspekt, dass man immer weiter gekämpft hat, ne?
Die Krankheit hat dich ja auch dazu gefordert, voll über dich hinauszuwachsen, oder? Du hast ja auch Momente gehabt, du wurdest ja in Situationen reingeworfen, wo dann auf einmal gesagt wurde, ja, damit musst du jetzt klarkommen. Mhm. Hat dich das persönlich krass wachsen lassen? Also wo du sagst, es gab Momente, wo ich einfach gesagt habe, das hätte ich mir niemals vorher zugetraut. Ich habe es aber trotzdem geschafft.
Ja, was ich immer sehr bewundernswert fand, ist zum Beispiel diesen Transfer, wenn man aus dem Rollstuhl zum Beispiel gefallen ist und alleine wieder in den Rollstuhl hochkommt. Das ist zwar auch viel mit Technik, aber auch ein Kraftakt. Und als ich das letztens geschafft habe, hat mich das auch nochmal enorm gefreut, dass ich wieder so weit bin, dass ich das schaffe. Oder ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch die Mobilität, die ich jetzt wieder habe, weil ich jetzt ja ein Auto habe und Auto fahre. Und dann eben zu schaffen, dass man A, sich alleine auf den Fahrersitz setzen kann und B, den Rollstuhl auch selber ein- und ausladen kann und so wieder ein Riesenstück an Unabhängigkeit gewonnen hat.
Sam, ich finde es total cool, dass du gerade so ehrlich warst und deine Story mit uns geteilt hast und ich glaube, vielen Leuten da draußen auf jeden Fall Mut gemacht hast, weil das wirklich bewundernswert ist. Also ich möchte das hier an der Stelle einfach sagen, dass es nicht normal ist, einfach so zu handeln und einfach mit den Dingen so, ich finde das total cool und ich habe den größten Respekt vor dir und ich meine es vollkommen ernst. Du hast gesagt, dass du kein Buch hast, das würde ich an der Stelle einfach reinwerfen und zwar ist das Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Das geht in nicht eine gleiche Richtung wie deine Geschichte, aber es setzt vielleicht ein paar Gedankengänge fort, die du hier angerissen hast und ich glaube, dass man daraus auf jeden Fall was mitnehmen kann. Sonst kann ich an der Stelle nur sagen, vielen Dank, dass du so ehrlich warst und cool, dass du mitgemacht hast, Sam.
Gerne doch.
Ich will am Ende hier auch nochmal kurz reingrätschen. Ich habe es vorher bereits angekündigt und zwar möchte ich was loswerden. Und zwar möchte ich einfach sagen, dass es gerade unglaublich mutig von dir war, dass du die letzte halbe Stunde geopfert hast und dir das Interview hier angehört hast. Natürlich ist es nur eine fremde Person, der du einfach gerade zugehört hast und die ihre Geschichte erzählt hat. Aber was ich in den letzten Wochen gemerkt habe, ist, dass es nicht einfach nur ein Zuhören ist, sondern dass es hier viel mehr ist. Und zwar findet man in diesen Geschichten, die hier erzählt werden, sich immer ein bisschen wieder und man kann immer was draus mitnehmen. Und der Moment, wo Leute anfangen, das zu verstehen, dass es hier nicht einfach irgendwelche fremden Personen sind, die irgendwelche Geschichten erzählen, sondern dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss, wenn man das hier hört. Das ist der Moment, wo Leute wirklich anfangen, das Projekt hier zu verstehen. Weil diese Folgen sind, ich nenne es zwar immer Geschichten, aber es sind nicht einfach nur Geschichten. Das Ganze hier ist viel mehr. Und ich finde es bewundernswert, wenn man den Mut dazu hat und die Courage, dass man sich diese Zeit hier nimmt und sich mit sich selber auseinandersetzt. Und ich finde, dass das einfach wertgeschätzt werden muss. Und das möchte ich einfach gerade hiermit auch nochmal tun. Das, was mich im Moment noch so ein bisschen stört, ist der Kontakt zu euch, zu dir. Die Zuhörerzahlen sind unglaublich krass. Den Podcast hören mittlerweile so viele Menschen da draußen und ich kenne euch alle gar nicht. Und das ist so komisch, weil mir oder beziehungsweise uns, den Interviewgästen, hören so viele Leute zu und ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Und deshalb versuche ich die ganze Zeit auf verschiedene Wege irgendwie euch ein bisschen näher zu kommen. Und deshalb habe ich auch ein kleines Gewinnspiel gemacht. Und zwar gibt es bei Instagram 2 Kapuzenpullover zu gewinnen. Einfach, weil ich es selber unglaublich cool finde, Kapuzenpullover anzuziehen. Und ich meine eigenen Kapuzenpullover mittlerweile nur noch anziehe. Ich habe mir seit Ewigkeiten keine Klamotten mehr gekauft, weil ich einfach nur noch Open Talk Podcast T-Shirts und Pullover trage. Und ich dachte mir, vielleicht findet ihr das auch cool. Deshalb habt ihr die Möglichkeit, auf Instagram 2 Pullover zu gewinnen. Ihr werdet auch auf Instagram verkündigt. Wir machen das Ganze live im Coworking Space. Und also falls ihr Bock habt, einen Pullover zu gewinnen, schaut gerne bei Instagram, bei Open Talk Podcast vorbei. Falls ihr Bock habt, eure Geschichte zu erzählen, schreibt mir gerne eine Nachricht. Es sind so krasse Interviews aufgenommen. Also ich sage es jedes Mal, aber es kommen wirklich Dinge auf euch zu, wo ich mich einfach drauf freue, wo ich einfach sagen kann, das hat einen Mehrwert und das macht kein anderer da draußen. Deshalb, Leute, bleibt am Ball. Am Mittwoch erscheint eine neue Folge Fabio Talks. Nächste Woche Sonntag gibt es ein richtig krasses Interview. Und ich freue mich, dass du Teil von Open Talk Podcast bist. Bis Mittwoch. Ciao.